Sie hören BBN auf Abruf. Es ist eine Freude, Ihnen die biblischen Wahrheiten näher bringen zu dürfen. Das bewerkstelligt BBN in Partnerschaft mit den Zuhörern, im Vertrauen zum Herrn. Möge der Herr Sie jetzt durch die Verkündigung seines Wortes segnen. Seien Sie herzlich willkommen zu BBN Bibelkunde mit Benedikt Peters. Unser Sprecher besuchte eine Bibel- und Missionsschule in der Schweiz und danach studierte er griechische und hebräische Philologie an der Universität Zürich. Seit 1993 ist Benedikt Peters vollzeitlich im übergemeindlichen und konfessionell ungebundenen Dienst als Bibellehrer tätig, im gesamten deutschsprachigen Raum sowie in Süd- und Osteuropa. Heute hören wir einen Vortrag zur Serie Das Lied der Lieder. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit beim Zuhören.
Seine Liebe zu uns, er wird sie nie zurücknehmen. Seine Gnade zu uns, er wird sie nie zurücknehmen. Denn die Gnadengaben, wie du gestern auch zitiertest, Römer 11, 29, die Gnadengaben und Berufung Gottes sind unbereubar. Gewaltsam wie der Tod, hart und unerbittlich wie der Scheol, ihr Eifer, und so eifert er um uns. Und darum hört die Liebe nimmer auf, 1. Korinther 13, Vers 8. Feuergluten, eine Flamme des Ewigen. Die Liebe Gottes zu den Seinigen ist von großer Leidenschaft, Eifer. Wer die Seinen antastet, tastet seinen Augapfen an. Sacharja 2, Vers 8. Wer den Geliebten Gottes übel will, legt sich mit dem Allerhöchsten an. Wer ihnen flucht, die verflucht Gott. Darum werden auch Ehebrecher entsprechend gerichtet, weil daran gezeigt wird, was es dem Heiligen, dem Gerechten, dem der Licht ist und der bei alledem Liebe ist, was es ihm bedeutet, wenn man sich an seiner Liebe vergreift. Ehebrecher wird der Feuereifer eines Gottes treffen, dessen glühende Liebe durch die Untreue der geliebten Braut herausgefordert wird. Darum muss die große Hure, Offenbarung 17, Vers 16, wie enden? Sie wird verbrannt. Das ist übrigens die einzige Stelle in diesem Buch, an dem der Name des Herrn genannt wird. Jah, kurz für Jahwe, der Ewige. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen, kein Leid und keine Anfeindung können die Liebe des Herrn zu uns, aber auch unsere Liebe zum Herrn nicht endgültig auslöschen. Psalm 42, Vers 7, ein Beispiel dafür. Da haben wir jemanden, der durch große Tiefen muss und große Wasserfluten stürzen über ihn und die Wellen schlagen über seinen Kopf zusammen. Und so heißt es, Tiefe ruft der Tiefe beim Brausen deiner Wassergüsse. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Aber die Liebe dieses Beters hat nicht aufhören können. Sonst stünde dieser Psalm ja nicht da. Er konnte von seinem Gott nicht lassen. Ebenso Hiob. Und das gehört zu den ergreifenden Merkmalen am Buch Hiob. Hiob leidet, er ist im Dunkel, er ist in der Finsternis, er versteht all sein Ergehen nicht, aber wem klagt er sein Ergehen beständig? Seinem Gott, er kommt von seinem Gott nicht los. Und das ist sein größter Kummer. Sein größter Kummer ist nicht seine Krankheit, sondern sein größter Kummer ist, dass er wähnt, sein Gott habe sich von ihm abgewandt. Das erträgt er nicht. Diesen Gedanken, das quält ihn am meisten. Und so können große Wasser die Liebe, die Gott, mit der er uns geliebt hat und durch die er in uns diese Gegenliebe geweckt hat, keine Wasser können diese Liebe ersticken, auslöschen. Oder Psalm 124 oder Psalm 93,3,4. Ja, wir lesen diese Stellen jetzt nicht. Am Schluss steht, wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Die Liebe Gottes sonst, man kann sie nicht erwerben. Man kann sie nicht verdienen, man kann sie nicht kaufen. Ja?
Hier steht ja, dass die Liebe nicht ausgelöscht werden kann, ja? Aber die wird, die kann die ja abgekühlt,
ja? Ja, richtig. Ja, genau. Und das, wir sind diesen Schwankungen unterworfen, solange wir in dieser Welt und auch im Fleisch sind, dass unsere Liebe sie kühlt ab. Aber wenn wir vom Herrn Erwählte, wenn wir solche sind, die er mit ewiger Liebe geliebt hat, dann sorgt er dafür, dass diese Liebe nie aufhört. Sie erwacht immer wieder. Sie erwacht immer wieder. Ja, vielleicht hast du den einen oder anderen Wink bekommen durch das Buch, das wir jetzt miteinander studiert haben. Ich kann dir keine Methoden nennen. Mach das, das, das und nachher wirst du immer wie auf der Autobahn, auf der Autobahn der Liebe in den Himmel fahren. Es wird nicht so sein. Nein, wir bleiben immer vom Herrn abhängig. Immer vom Herrn abhängig. Und er lässt es uns auch merken, wenn wir denken, jetzt haben wir es in der Hand, wenn wir selbstsicher werden. Wie David, der sagte, ich werde nicht wanken ewiglich, du hattest in deiner Güte meinen Berg befestigt, da verbarst du dein Angesicht und da war er gleich erschüttert. Und so merkt er, ohne den Herrn bin ich zu nichts anderem fähig, als nur zu sündigen. Ohne ihn, wir können nur sündigen. Und das macht uns von ihm abhängig. Ich nannte ein Mittel, aber das ist nicht ein Zaubermittel, das gibt's nämlich keine, aber ein Mittel, das uns der Herr in die Hand gegeben hat, das wir nicht vernachlässigen sollten, das ist der Umgang mit dem Herrn im Gebet. Es sind auch andere Mittel da, selbstverständlich das Lesen des Wortes, die Gemeinschaft unter den Heiligen, sehr wichtiges Mittel. Und diese Mittel sorgen immer wieder dafür, dass unsere Liebe wieder neu, wenn sie erkaltet ist, wieder neu entfacht wird. Aber Hohelied 8 gibt uns einen Ausblick in die Vollendung. Und wenn wir einmal beim Herrn sind, dann werden wir verstehen, es lag daran, dass seine Liebe wirklich so ist, dass wir nicht umkamen auf dem Weg und dass auch bei uns die Liebe nie wirklich erlöschen konnte. Denn seine Liebe ist gewaltsam wie der Tod und hart wie der Scheol. Aber diese Liebe kann man nicht kaufen. Es ist ein Geschenk seiner Gnade. Dann sehen wir als nächstes die Sorge der Braut um die Geliebten des Herrn, die Verse 8 bis 10. Sie sind schwer zu erklären. Ich weiß nicht, ob meine Erklärung stimmt. Ich weiß es nicht. Man versucht irgendwie zu verstehen. Andere haben vielleicht bessere Erklärungen. Nun, ich folge hier Hudson Taylor. Die kleine Schwester scheint jemand zu sein, die dazu bestimmt ist, Braut zu werden, aber es noch nicht ist. Und so sehen wir hier, wie die Braut, sie ist besorgt darum, um andere, die noch nicht in diese glückliche Beziehung getreten sind. Und Hudson Taylor schreibt dazu, zu dieser kleinen Schwester, können wir in der kleinen Schwester, die noch nicht reif ist, nicht die Erwählten Gottes sehen, die nach Gottes Vorsatz dem Sohn gegeben, aber noch nicht in rettende Gemeinschaft zu ihm gebracht worden sind. Und vielleicht auch die Säuglinge in Christus, die erst Milch, aber noch keine feste Speise bekommen, die aber bei entsprechender Pflege zu reifen Gläubigen werden, die zum Dienst tüchtig sind. Dann wird man um sie werben und sie in den Dienst stellen. Gut, ich will jetzt auch da nichts sagen, da zu dieser Mauer und der Zinne und der Pforte, sondern zu den Versen 11 bis 12 noch einige Gedanken anfügen. Die Arbeit im Weinberg des Herrn. Hier geht es um Weinberg. Es geht darum, dass der Weinberg Ertrag bringt. Und das erinnert uns natürlich an Vergleiche, die unser Herr verwendet, vom Arbeit im Weinberg und vom Abgeben der Frucht an den Herrn des Weinbergs. Und dazu sind wir ja gerufen. Nun, wir haben gesehen, dass die Liebe, Gottes erwählende Liebe, Gottes Gnade, die sich in dieser die sich in der Errettung als wirksam erweist, hat als Ergebnis Dienst. Hat das Ergebnis Dienst. Ich weiß nicht, ob er F.W. Grant kennt. Er hat diese Numerical Bible geschrieben. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Zum Buch Ruth sagt er das. Das Buch Ruth hat ja auch als Thema Gnade. Moabit, eine Moabitin, die ganz außerhalb aller Verheißungen in Israel stand, wird zu Boas geführt und sie wird dann sogar eine Ur-Ur-Großmutter des David und zwar auch Stammmutter des Messias, so Gnade. Das erste Kind dieser Verbindung, Ruth, Boas, wie heißt es? Wie heißt der Sohn? Obed. Und was bedeutet Obed? Diener. Das Ergebnis der Gnade ist Dienst. Das ist die Frucht der Gnade. Das ist die Frucht der Gnade. Wenn die Gnade an uns wirksam geworden ist in der Errettung, dann macht uns diese Gnade zu Dienern. Wir sehen das bei Paulus, 1. Korinther 15, Vers 10. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Vorher spricht er davon, ich war ein Verfolger. Ich bin nicht wert, nicht einmal Heiliger und schon gar nicht Apostel genannt zu werden. Ich war ein Verfolger der Gemeinde. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht wirkungslos, vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Die Gnade macht ihn zu einem Arbeiter. Übrigens Neuhebräisch, ich weiß nicht, ob jemand Neuhebräisch kann, heißt Obed Arbeiter. Und Arbeit heißt Arbeiten, also beides, arbeiten und dienen. Ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Und dann sagt er, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. So wird also die Braut hier sehen wir sie wieder als Arbeiterin im Weinberg. Nun wir denken, ja, das passt doch alles nicht zusammen. Nun wir sind eben, wir werden mit verschiedenen Vergleichen, werden wir in der Bibel bezeichnet. Wir heißen Knechte, wir heißen aber auch Kinder. Und wir denken, das kann doch einer, der ein Kind des Vaters ist, ist doch nicht ein Knecht. Aber wir sind eben beides. Und so sind wir geliebte Braut, die wir die Liebe des Bräutigams genießen und in ihr ruhen. Und wir sind Arbeiter im Weinberg, beides. Und wir sehen, wie sie Frucht bringt durch ihre Arbeit. Im Vers 12, der Weinberg sollte 1000 Silberschekel bringen, steht ja im Vers 11. Und dann in Vers 12, mein eigener Weinberg ist von mir, ja. Jetzt ist sie in ihrem eigenen Weinberg, erfüllt ihre Bestimmung und Berufung. Und der Weinberg bringt den erwarteten Ertrag, die 1000 sind dein, Salomo. Und genau so, das sagt doch die erlöste Seele, die von Gottes Gnade ergriffen ist, sagt, alles habe ich von dir empfangen, alles ist von dir, alles soll dir gehören. Es gäbe nichts Verkehrteres, als wollte ich das irgendwie dann auf mich beziehen und für mich haben wollen. Kommt ja alles von dir, alles verdanke ich dir, alles gehört dir. Und dann hat der Weinberg noch mehr Frucht gebracht und selbst von dem sagt sie nicht, aber das behalte ich wenigstens für mich. Die 1000 sind dein, Salomo. 200 seien den Hütern seiner Frucht. Nichts mehr will sie für sich, gar nichts mehr. So wie Abraham, der einmal sagte, nichts für mich, das ist ein so schöner Satz und eines heiligen Gottes wahrhaft würdig. Nichts für mich. Und noch viel angemessener ist dieser Satz vor dem Herrn, dem wir dienen. Das sagte ja Abraham vor einem irdischen König, vor dem König von Sodom, aber wir sagen es vor dem König der Könige, nichts für mich. Dann die Verse 13 und 14. Hier geht es um das Kommen des Herrn letztlich. Sein zweites Kommen. Wir hatten in Kapitel 1 einen Hinweis gesehen auf sein erstes Kommen, wie er über die Berge kommt und alle Hindernisse überwindet und um uns wirbt. Und wie er das immer wieder tut, und so, solange wir auf der Erde sind, immer wieder überwindet er Hindernisse, die in uns sind, und ruft uns in seine Gemeinschaft. Aber es kommt ein Tag, da kommt er ein letztes Mal über Berg und Hügel und wird die Himmelswelt, wo die ganzen Mächte der Finsternis und der Bosheit sind, er wird sie überwinden, hindurchfahren und zu seiner Braut kommen und sie zu sich nehmen. Und darum geht es im allerletzten Vers. Aber zuerst diese Aussage, Bewohnerin der Gärten, jetzt heißt sie sie, die vorhin eine Arbeiterin im Weinberg war, jetzt heißt sie mit einem Mal Bewohnerin der Gärten. Das ist wieder die gleiche Person. Die Genossen, die Gefährten, sie hören auf deine Stimme. Lass sie mich auch hören. Und so freut sich der Herr immer, wenn die Seinen zu ihm rufen, sich nach ihm sehnen. Und diese Bitte wird im Vers 14 beantwortet. Lass mich deine Stimme hören. Und etwas will unser Herr mehr als alles andere von uns hören. Das ist zugleich das letzte Gebet in der ganzen Bibel. Die allerletzte, die abschließende Bitte des Volkes Gottes an den Herrn in der ganzen Bibel lautet: Komm, Herr Jesus. Das will unser Herr hören. Das will er hören. Er will es von uns hören. Dieses Sehnen in unseren Herzen, dass wir es ihm auch sagen: Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Eile! Komm! Eile! Ich habe hier nicht enteile, denn enteile hieße, geh weg. Berach! Das kann man auch so übersetzen. Eile! Die englische Bibel übersetzt make haste. So, das altertümliches Englisch, King James Englisch, make haste, beeile dich, eile, mein Geliebter, und sei gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den duftenden Bergen. Komm, Herr Jesus. Und das ist auch unser Rufen, unser Beten, unser Sehnen. Dann erst wird unser Liebesverlangen vollkommen gestillt sein, aber nicht nur unseres, sondern auch das unseres großen und herrlichen Herrn Retters.
Sie hörten das Programm BBN Bibelkunde mit Benedikt Peters. Das Thema dieser Reihe lautet Das Lied der Lieder. Möchten Sie noch weitere Bücher der Bibel studieren? Nutzen Sie unseren BBN Online Bibelinstitut, eine kostenlose Ressource, auf die Sie über unsere Internetseite wie auch über unsere BBN Radio App zugreifen können. Bis zum nächsten Programm BBN Bibelkunde. Der Herr segne Sie. Sie hörten einen Beitrag unserer Sendung hier bei BBN auf Abruf. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen unseres Teams herzlich bedanken für die Beteiligung der Zuhörer an diesem Dienst, sei es während der Spendenaktion oder auch das ganze Jahr über. Ihre Gebete, Weiterempfehlung und finanzielle Unterstützung werden von uns hochgeschätzt. Vielen Dank und Gottes Segen.